Señoras y señores, muy bienvenidos al Coche Escoba. Aquí estamos con la Vuelta a España, que arrancó fuerte en Italia con el sprint descomunal de Philipsen en la primera etapa, seguida por la llegada en alto donde Bingo el Vikingo mostró su poder y se vistió de rojo. Pero la fiesta no se quedó ahí. En la tercera jornada, Gaudu demostró que también quiere protagonismo, y en la cuarta, el británico Ben Turner sorprendió a todos en el sprint mientras el propio Gaudu se hacía con el liderato general. Tras este viaje por Italia y una breve escala en Francia, la caravana por fin ha tocado suelo español en la quinta etapa, donde el UAE se impuso en la contrarreloj por equipos. La carrera no ha hecho más que empezar y ya tenemos drama, velocidad, montaña y sorpresas. Cojan asiento, abróchense y pónganse cómodos, que arranca el Coche Escoba.
So, muchas gracias, Carlos. Carlos Besenwagenhörer, dieses traumhafte spanische Intro für diese erste Vuelta-Woche abgeliefert. Vielen Dank. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und meine Andi Stauff.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Also, manchmal interessieren uns Produkte ja selbst und daraus entstehen Partnerschaften. So war das auch hier mit Aidsleep, und dass ich jetzt auf einem absoluten Luxusbett schlafe, habe ich Andi Stauff zu verdanken. Und Spoiler, erstmal habe ich ihn auf jeden Fall verflucht.
Thank me later, sagt man ja so schön. Ja. Im Ernst, mich haben die Produkte auch schon eine ganze Weile interessiert, weil ich mich das einfach neugierig gemacht habe und ich mir immer in der Vorstellung das auch schon so gut vorgestellt habe. Weil so Schlaftemperatur ist ja extrem wichtig für erholsamen Schlaf. Und ja, um gut zu schlafen, muss die Temperatur ja relativ niedrig sein. Aber wenn man aufwacht, dann geht ja wieder hoch. Und das macht jetzt die Matratze für euch, ne? Weil ich habe das Ding ja nicht.
Ja, ich dachte mir jetzt vielleicht, genau wie du als Zuhörer, es klingt komplett Science Fiction, dann bekomme ich ein wirklich riesiges Paket nach Hause und der Aufbau war nicht einfach. Dann habe ich mal nachgeschaut, das Ganze kostet auch echt nicht wenig und ich war zu dem Zeitpunkt echt nicht überzeugt.
Naja, und wie sieht's jetzt aus nach so ein paar Nächten auf dem guten Ding?
Ihr könnt mich jetzt alle auslachen. Ich schlafe jetzt seit einer Woche mit Aidsleep und ich bin der größte Fan. Ich habe echt leichten Schlaf. Also Schlaf war noch nie mein Talent. Und ich habe jetzt halt angefangen, mit dem Matratzencover die Schlaftemperatur leicht runter zu regeln. Und ich habe so tief geschlafen wie sonst eigentlich nie.
Krass.
Konntest du das jetzt irgendwie auch schon messen?
Das Matratzencover von Aidsleep ist nämlich auch smart und misst deine Schlafdaten genauso, wie es zum Beispiel auch bei uns unser Whoop misst. Und damit haben wir ja richtig viel Erfahrung, also können wir das ganz gut einschätzen. HRV, Ruhepuls, die Schlafphasen aufgedröselt, du hast dabei eine App, die wertet alles aus, und ich habe die beiden Apps, also Whoop und Aidsleep, nicht verbunden. Also hatte ich quasi eine komplett unabhängige Messung dabei und die Daten sind wirklich identisch. Also messerscharf wird das alles gemessen und ausgewertet.
Ja, krass. Also das Matratzencover macht jetzt die Schlafauswertung.
So sieht's aus. Und was noch gut zu wissen ist, dass die beiden Betthälften quasi getrennt reguliert werden. Das heißt, wenn eine Person es gerne wärmer hätte, kann die andere es kühler schalten. Oder wie jetzt in meinem Fall, ne, wenn ich nachts ab und zu mal Bock habe auf verschiedene Sphären, roll ich mich mal rüber. Und da ist es ein bisschen kühler und dann wieder rüber, dann ist es wieder ein bisschen wärmer.
Tja, und Frauen und Männer funktionieren bei sowas ja auch schon manchmal unterschiedlich. Also komplett Future funktioniert aber brutal gut.
Aber ich fand es bis jetzt auch echt mega beeindruckend und gerade der Autopilot, der jetzt auch erst anfängt richtig zu arbeiten, wenn er ganz viele Daten gesammelt hat, hat mich jetzt in der kürzesten Zeit eigentlich schon überzeugt, weil zum Beispiel, wenn ich ins Bett gehe, das Bett quasi auf die richtige Temperatur schon vorgewärmt oder vorgekühlt wird und es dann über die Nacht noch weiter reguliert und dann eben halt zum Morgen hin auch wieder ein bisschen wärmer wird. Von daher, ja, bin bis jetzt schon hellauf begeistert.
Das sind ja ganz schön viele Features. Passt ja hier kaum noch rein. Aber Basti, du bist ja auch jetzt der, der hier das All-Inclusive-Paket hat. Erzähl doch mal, was du da jetzt alles machen kannst.
Ja, also wir haben zusätzlich zu dem Aidsleep Pod Ultra und dem Matratzencover auch die Base bekommen. Und eigentlich ist die hauptsächlich dazu gedacht, Schnarchen zu vermeiden. Wenn das System Schnarchen erkennt, erhöht es leicht deinen Oberkörper, um das Ganze wieder zu lösen durch eine leicht erhöhte Kopfposition. Wir dann beide so, ja gut, wir schnarchen beide nicht. Wozu brauchen wir das? Um dann festzustellen, dass wir jetzt einfach abends schön im Read-Modus mit erhöhtem Kopfteil und erhöhten Füßen so runterkommen bei Lesen oder Handy-Daddeln und morgens im Relax-Modus einstellen und Kaffee im Bett saufen. Es ist einfach Premium.
Ja, geil. Habe ich doch gesagt. Kannst du auch Thank Me Now sagen.
Danke, Andi.
Ja, Andi, bester Mann einfach, ne? Wie immer.
Gern geschehen, Jungs. Also, wer jetzt auch mal sich dafür interessiert und hellhörig geworden ist, auf aidsleep.com/besenwagen gibt es mit dem Code Besenwagen, alles groß geschrieben, schon mal 350 Rabatt auf deinen eigenen Aidsleep Pod 5 Ultra. Und man kann das 30 Tage lang testen. Also, wenn es dir nicht gefällt, kannst du wieder zurücksenden. Aber wie du gehört hast, scheint es ja schon ganz gut zu sein.
Jo, also auf Andis Rat kann man vertrauen. Ich schaue mir gerade einen sehr lustigen Instagram-Post von Wout van Aert an, der seine Deutschland-Tour-Woche in ein paar Bilder verpackt hat. Habt ihr das gesehen?
Nee.
Das ist ganz lustig. Also man muss so ein bisschen durchscrollen. Es sind viele Bilder. Einmal so einen lustigen Hühnerstall, dann eine Packung Kippen auf dem Boden, wo Rauchern mindert ihre Fruchtbarkeit draufsteht. Dann ein AfD-Plakat fotografiert, wo Stopp den Fahrradwahnsinn draufsteht. Also, er hatte Fun bei der Deutschlandtour scheinbar.
Ja.
Auch ein bisschen was gewonnen. Ah, und eine Bockwurst noch, so eine richtig geile Bockwurst auf so einem Papp. Viereckigen Teil mit Brötchen und Senf und Ketchup.
Die hat bestimmt Wagi zum Abschluss noch ausgegeben, weil sie in Magdeburg ja. Die Etappe gewonnen haben.
Grüße gehen raus. Ich habe gerade mit dem geschrieben, der liegt am Ostseestrand. Lässt sich's gut gehen.
Aber war Wagi bei der Deutschen Sprecherleiter?
Ja.
Okay.
Der hat mir, ich war ja in Essen und der hat mir noch versprochen, dass ich einen Kaffee kriege bei ihm am Bus und dann war er weder da noch erreichbar, also Wagi, du schuldest mir auf jeden Fall was.
Du schuldest mir noch einen Kaffee.
Ja. Ich will noch einen stabilen Wismar Nespresso oder was da drin steht.
Ja, wollen wir direkt dahin oder haben wir zuhörenden Fragen?
Nee, ne? Ja, wir haben zuhörenden Fragen, Feedback.
Das könnte man mal machen. Welches Team macht den besten Kaffee im Bus?
Ja, kann man sich mal bewerben hier mit Reviews.
Also ich würde, glaube ich, Tudor nominieren. Die haben nämlich einen richtigen Siebträger im Bus stehen. Ich weiß nicht, welche anderen Teams
das auch haben.
Es
gibt auch noch mehr Teams, die einen Siebträger haben. Aber ich weiß es natürlich nicht. Aber meldet euch, liebe Radprofis, wenn ihr denkt, euer Bus hat den besten Kaffee. Feedback-Frage. Leider habe ich den Namen nicht mehr parat. Ich guck noch mal schnell. War auf jeden Fall, und uns ist das ja auch schon öfter aufgefallen, ich glaube, wir haben noch nicht drüber geredet, dass es ja immer mehr Nasenpflaster zu sehen gibt im Feld. Und ob wir da was drüber wissen, ob das wirklich die Leistung steigert. Hier haben wir es. Leider kann ich, Manuel fragt das. Weil er kann sich noch erinnern, aus den 90ern war das immer als Gimmick in der Bravo Sport mit dabei. Und dann habe ich mal so kurz in meinen Erinnerungen gekramt und stimmt, Grundschule, Bravo Sport, Giovanna Elber, Nasenpflaster mit dabei gewesen. Und damals schon gedacht, das ist doch Schwachsinn. Aber damals hatten schon alle beim Fußballspielen Nasenpflaster dann an. Wismar hat es nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben, wer Viktor Kampenarts und seinem Blog folgt. Der hat dann alle gezwungen dazu, bei der Vuelta, glaub abends am Tisch, sich mit so Wachs und so Stäbchen die Nasenhaare auszureißen. Weil er sagt, das gibt noch mal besser Luft. Meinung.
Ja, also ich war, ich hatte auch so meine Nasenpflasterphasen in meiner Karriere auf jeden Fall.
Geil, steht dir glaube ich auch.
Im Nachwuchs, also so, ich glaube U23 und dann bei den Profis weiß ich auch, dass ich, da hatte ich auch mal so eine Phase, wo ich Nasenpflaster getragen habe, auch bei der Vuelta, das weiß ich noch. Aber ich glaube, es gibt davon keine Bilder. Es ist immer noch die Zeit so vor richtig Social Media. Das heißt, da gibt es jetzt auch keine. Ah, doch! Es gibt, glaube ich, ein Foto von mir von der Tour bei Bora, wo ich ein Nasenpflaster auf habe. Warte mal, das suche ich mal gleich raus. Das können wir dann mit der Folge mal veröffentlichen. Aber ich glaube, sowas gibt's. Genau, und ja, also ich fand es auch immer gut. Und selbst wenn es Placebo war, tat es gut für den Kopf. Also ich fand es immer so, als wenn, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mehr Luft bekommen. Und ich habe jetzt auch schon überlegt, würde ich auch die Nasenhaare zu epilieren. Und das sah gar nicht so schmerzhaft aus.
Es geht.
Und ich komme auch in das Alter, wo man das vielleicht auch machen sollte, weil die Nasenhaare irgendwann länger sind als hier auf dem Kopf.
Man trimmt die nur.
Ich habe ja so ein kleines bisschen Vorsprung. Und ich kann sagen, ich zupfe die mit der Pinzette aus und es ist nicht so schmerzhaft.
Auch ganz schlecht. Ganz schlecht.
Warum?
Das gibt nur Haarwurzelentzündungen. Außerdem brauchst du die Nasenhaare, die sind wichtig. Die filtern den ganzen Schmutz und so.
Alter, ich habe richtig viele Fotos mit Nasenpflaster. Ich habe ein Zeitfahrfoto mit Nasenpflaster. Alter, geil.
Die wollen wir jetzt alle sehen. Ja, also ich weiß nicht, ob das was bringt. Es scheint gerade wieder so ein Trend zu sein. Die sind jetzt auch ein bisschen hochwertiger, ne, mit so Magneten und so. Ich würde mal sagen, kommt ganz auf deine Nase an und ob du eher so ein Typ bist, der Nasenatmung fährt oder normal atmet.
Ja, nice, Fossi. Sieht richtig geil aus.
Ja, aber ich hab noch mehr. Da kommt noch, also ich bin mal auf der Suche.
Fossi in Full Flight mit Nasenpflaster.
Hast du das jetzt in deiner Mediathek gesucht, Nasenpflaster oder was?
Nee, aber ich wusste, dass es das eine Zeit gab, wo ich das getragen habe und da habe ich jetzt einfach da mal quasi, scroll ich jetzt quasi einfach mal durch und ich weiß, dass es da noch einige Fotos gibt, wo das sehr prägnant ist. Ja. Und jetzt sehe ich auch gerade Fotos von mir mit einer Waffe in der Hand, mit neben mir Simoni, rechts davon John. Alter Schwede, ey. Bei der WM in Richmond. Das muss ich auch gerade mit. Das ist natürlich, also an die Zuhörenden da draußen, wir probieren gerade ein neues Interface aus hier, also ein neues Aufnahmeprogramm, wo wir ein paar Dinge testen. Und vielleicht kann man irgendwann auch mal was mit Bild machen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein krasses Foto, Alter. Wie wir da auch aussehen.
Wir trainieren gerade eine KI, dass wir aber nicht mehr selbst aufnehmen.
Ja, genau. Ja.
Ja, also kann ich nichts zu sagen, ob es da gerade irgendwie, weil ich habe nur mitbekommen, dass es da einen neuen Trend gibt. Ne? Das habe ich auch mitbekommen. Also, dass jetzt vermehrt wieder aufgetreten ist. Eine Zeit lang waren die Dinger ja mal weg. Meint ihr, es kommen nochmal so Kniepflaster wieder?
Wie meinst du Kniepflaster?
Ja, gab es noch eine Zeit lang, da hatten die Leute immer so Wärmepflaster am Knie.
Waren das nicht Testosteronpflaster?
Ja, ich glaube auch, oder?
Ja, die haben sich, glaube ich, nicht auf die Knie geklebt.
Ich wollte gerade schon lachen. Ich dachte, du machst einen Witz.
Ja, also es gibt auf jeden Fall ganz viele Fotos mit Pflaster auf der Nase. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, gut, hätten wir das auch abgehakt, oder? Ist halt ein Trend und Viktor Campenaerts ist dadurch 0,01% nochmal schneller geworden, kann besser durchatmen und ja, vielleicht hat er auch gemerkt, dass es aerodynamisch auch nochmal Sinn macht, weil die Haare dann nicht so im Wind wehen, weißt du, im Gesicht.
Ja, der hat ja so große Wimpern, ich glaube, die sind auf jeden Fall auch aerodynamisch ungünstig. Und
hatte der die schon immer oder sind die gewachsen, weil er einfach immer ohne Brille fährt.
Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Oder die sehen echt wie so angeklebt
aber
aus.
Aber kann sein, dass es so
eine evolutionäre Anpassung
ist. Dass es so eine Wismar-Sache ist, dass wenn man zu Wismar kommt und so ein Helfer ist, also so einer wie er.
Oder die scouten danach.
Toni Martin war ja auch einer. Dass die immer anfangen, und dass man ohne Brille fahren muss. Also ist das vielleicht auch so in der Job-Description, steht das mit drinne, dass man...
Also ich habe mir sagen lassen, dass die Brillen damals, als Toni Martin da noch gefahren ist, so scheiße waren, dass er lieber ohne gefahren ist. Und bei Viktor Campenaerts ist, glaube ich, die Aussage, weil alle anderen mit Brille fahren, fährt er ohne.
Ja gut, macht Sinn. Das ist auch so richtig Viktor Campenaerts Aussage auf jeden Fall.
Ja.
Hauptsache, was anderes machen.
Also wir können auf jeden Fall nichts Erleuchtendes hier zu sagen. Ich glaube, es gibt auch, ich kann mich irren, können auch gerne einreichen, aber Studienlage zu Nasenpflastern ist, glaube ich, relativ dünn. Und auch Viktor Campenaerts sagt selbst, es ist sowas wie so ein Placebo-Ding für ihn. Er fühlt sich damit, dass er besser atmen kann.
Ja, aber das ist doch gut. Wenn es damit besser geht, freut uns das doch.
Genau.
Es ist, ich bin unter die Profis gegangen und habe jetzt angefangen, mein Essen zu tracken und habe erstmal zugenommen, weil anscheinend ich auf jeden Fall...
Hast du was falsch eingegeben?
Nee, also das, ich habe damit auch schon mit meinem Trainer drüber gesprochen. Grüße gehen raus. Dass, also ich hatte ja ab und zu auch mal so Probleme, so Energieprobleme im Rennen, obwohl ich genug gegessen habe im Rennen. Also es kann gut sein, dass ich einfach tendenziell immer zu wenig Carbs zu mir genommen habe und vor allem auch zu wenig Proteine. Also Proteine hundertprozentig, alter Schwede. Also ich hab so die Hälfte von dem, was ich eigentlich nehmen müsste, mein Leben lang. Und das ist so krass, das ist so eine Erleuchtung auf einmal, dass ich mir am Tag einfach so zwei so Whey-Protein-Shakes eigentlich reinballern muss, damit ich da hinkomme, wo ich hinkommen sollte.
Machst du demnächst halt richtig viele Klimmzüge, Paul.
Ja. Mhm. Und,
also man muss dazu sagen, kurze Erklärung, so, ich kenne Paul eigentlich nicht anders, als dass er irgendwas zu essen in der Hand hat und das so nach und nach in sich reinstopft.
Ja,
ob das irgendeine Haribo-Tüte ist oder irgendwelche anderen Snacks. Man trifft Paul und der sucht dann eigentlich direkt schon irgendwo irgendeinen Laden, wo er was zu essen bekommt und holt sich was.
Naja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses ostdeutsche Gen, der mir immer erstmal alles mitnehmen, einpacken und auf Vorrat. Weißt du?
Ja, und was ist jetzt so, hau mal hier ein paar Facts raus, wie viel musst du denn jetzt essen von allem?
Ja, also zum Beispiel auch kalorienmäßig, das schaffe ich gar nicht, was da drin steht. Also das ist ja jetzt, also ich habe ja quasi meine Rennen eingetragen, ne, um das Training, was ich mache, so, und dann gibt er dir quasi eine Recommendation. Und ja, also man kann sagen, es sind immer so 150 bis 170 Gramm Protein am Tag.
Und du wiegst?
Naja, das sage ich nicht, wie viel ich jetzt gerade wiege. Ich habe echt richtig zugenommen. So schwer wie ich jetzt.
Ungefähr.
Also.
Ungefähr.
Also,
65 Kilo? Nee, ungefähr.
Mehr. Ein bisschen mehr.
70.
Nee, da bin ich auch noch nicht. Aber da.
Also, ja, gut, du brauchst ja eine. Wir wollen jetzt
zwischen
mal hier
65 Gramm und 70 Protein Kilo pro wiege ich.
Kilogramm Körper.
Zwischen 65 und 70 Kilogramm wiege ich. Und na, ich.
Bist du sicher, dass du das richtig machst? Oder bist du jetzt schon im Bodybuilding?
Nee. Also, das ist schon, ich habe da auch Rücksprache gehalten, das ist schon, also die Carbs und so, das kommt schon hin, aber ich merke auf jeden Fall, dass die Art und Weise, wie ich gegessen habe, ich habe ganz oft nach dem Training einfach eine große Portion Pasta gegessen und dann nichts mehr. Weißt du? Weil ich einfach so satt war. Das war aber eventuell nicht so gut, sondern man sollte das so ein bisschen stückeln. Und dann halt auch so, ja, keine Ahnung, wie man die Carbs über den Tag einfach aufnimmt und all solche Dinge. Aber ist halt mega interessant. Halt so ein Tag wie heute, wo es ein bisschen intensiver war, sind da halt...
Das sind aber auch ganz schön viele Proteine für so einen kleinen Wicht wie dich.
Ja, gut, ja. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt gerade so schwer. Ich war noch nie so schwer, wie ich jetzt gerade bin. Auf der Waage.
Aber ich muss sagen, ich habe erst nach meiner Karriere angefangen.
Es wird auch ganz viel Wasser sein, weil ich habe mich innerhalb von einer Woche... so viel Fett zugenommen.
Aufgebulkt, richtig. Ja,
aber es ist auf jeden Fall auch interessant. Also es ist, also wenn ich mich in den Spiegel angucke, sehe ich noch normal aus, aber ja, anscheinend, ich store jetzt, oder ich habe jetzt auf jeden Fall mehr Kohlenhydrate und Wasser auch in den Muskeln gespeichert. Wurde mir erklärt. Ja.
Ich habe erst nach meiner Karriere angefangen, das mein Essen zu tracken und ich habe auch zugenommen, 20 Kilo.
Ja, gut, da hoffe ich nicht hinzukommen. Ja, ich halte euch auf dem Ab, also ihr werdet es ja auch sehen, ne? Also, ich halte euch auf dem Laufenden und visuell als auch. Ja,
keine Ahnung, vielleicht hättest du jetzt auch einfach
viel mehr. Mach bitte so ein Fototagebuch jetzt. Ja. Jeden Tag in der Unterhose vom Spiegel fotografieren.
Ja.
Transformation.
Ja. Genau. Das ist bei mir so passiert.
Ja, jetzt können wir eigentlich zur Deutschlandtour langsam rüber.
Nee, eigentlich will ich gar nicht über die Deutschlandtour reden, sondern.
Über die Belgien-Rundfahrt haben wir auch nicht gesprochen.
Ja,
ne?
Richtig. Und doch, über die können wir aber gleich mal reden, weil das fand ich auch interessant, was da passiert ist. Aber viel interessanter fand ich, dass Danny van Poppel mittlerweile 4 gelbe Karten hatte oder hat und daraus einfach keine Konsequenz. Also, irgendwann kommen ja Konsequenzen, wenn du in einem gewissen Zeitraum so viele Karten anhäufst,
aber das
4 gelbe Karten in 8 Monaten ist auf jeden Fall auch schon eine Leistung. Und er hat doppelt so viel wie alle anderen. Also sonst haben alle 2.
Aber hat er jetzt bei der Deutschlandtour eine gelbe bekommen? Ich dachte, er wurde nur distanziert und hat eben keine Karte bekommen.
Er hat 4 gelbe Karten. Also Distanzierung ist ja eine Karte, würde ich jetzt.
Ja, hat er gut getimed.
Oder?
Gut, ist auch ein Image. Getimed. Also so ein bisschen Paul Gascoigne-mäßig.
Hat sich das so auch auf den Vorbau geklebt? Heute noch gerade ausfahren, morgen morgen darfst du wieder.
Ja, stimmt.
Aber
T-12 Tage bis wieder Kurven fahren im
genau.
Sprint.
Und da hat er sich dann am nächsten Tag quasi gedacht, doch am nächsten Tag war das, da, ah, okay, ich glaube, das wird dir gerade wieder, ich stürze mal lieber, um der Strafe aus dem Weg zu gehen, damit ich aussehe, wie als wenn ich nichts getan hätte. Aber jetzt mal kurz zurückgespult. Andi, hast du den Sprint gesehen?
Ja.
Meinung dazu. Die interessiert mich wirklich, war Pogacar, zu dem kommen wir nachher ja auch noch, in einem anderen Segment. Der hat sich ja quasi geäußert auf Instagram und meinte, dass Dani der Titel weggenommen oder der Sieg weggenommen wurde, weil das kein irregulärer Sprint war. Deine Meinung dazu?
Ich habe es live gesehen und habe in einer Gruppe von Leuten den Sprint gesehen und habe direkt gesagt, dass der distanziert wird. 100%. Und ich wäre sauer, wenn sie nicht distanziert hätten. Also er fährt ja schon klar von seiner Linie weg, was ja sowieso erstmal nach dem aktuellen Regelwerk ein Regelverstoß ist. Und er guckt ja auch. Also er fährt ja mit, ich würde jetzt mal behaupten, mit Absicht schon Richtung Wande. Weil er guckt natürlich, er dreht sich natürlich nicht seitlich nach hinten um, aber so die Sprinter, die gucken ja auch nur so leicht unterm Arm hindurch und sehen dann so die Vorderräder der anderen um sich herum und dann kannst du halt schon mal rechts oder links rüberfahren. Das war früher halt normal, aber halt jetzt schon seit 2 Jahren oder was verboten. Und also ich, für mich war das vollkommen klar. Zumal es auch, ne, also ich denke mal, dass Brennan auch vorbeigefahren wäre.
Ja, safe. Ja, ja, ja. Wir reden von der 3. Etappe der Deutschlandtour, richtig? 3. Etappe
genau.
War das.
Ja. Dani van Poppel und Søren Varensgaard sprinten eigentlich nearly fast nebeneinander. Und Dani van Poppel ist, glaube ich, schon in dem Moment der schnellere von beiden, schwingt von Varensgaard weg, macht eine sehr große Lücke zwischen beiden auf. Brennan kommt von hinten mit der wesentlich höheren Geschwindigkeit als diese beiden, will durch diese Lücke durchfahren und Dani van Poppel fährt wieder zu Varensgaard hin, macht die Lücke komplett zu. Keine Chance für Brennan ab da, der nimmt auch komplett raus, wird Siebter. Varensgaard in dem Moment zieht auch so ein kleines bisschen Richtung van Poppel, also beide verlassen so ein bisschen die Linie, aber Varensgaard definitiv nicht so, dass man es hätte ahnden müssen. Ja, schon irgendwie natürlich, Puls 190, 1400 Watt, aber van Poppel natürlich schon zweimal quasi erst nach rechts gefahren, dann wieder zurück nach links gefahren und für Brennan keine Chance, die Etappe zu gewinnen. Denkst du, Andi, also Brennan war natürlich jetzt auch nicht, muss man sagen, in der perfekten Position. Wenn van Poppel nicht aufgemacht hätte, wäre da ja auch nicht durchgekommen. Also grundsätzlich
ja.
Schon Position war schon auch Fehler von Brennan.
Ja gut, aber klar ist ja, dass van Poppel da kreuz und quer gefahren ist. Und ich glaube, der wohnt auch in der gleichen Stadt wie Tadej Pogacar. Vielleicht sind das Buddies und der braucht ein bisschen, hat ein bisschen Lobbyarbeit gemacht.
In der gleichen Stadt, das hört sich gerade so. Also die leben sogar im gleichen Land.
Im gleichen Land. Im gleichen Land. Im gleichen Land und Stadt in einem.
In Gelsenkirchen. In Bochum. Genau.
Bei Schalke-Fans.
Ja, wird gut, dass Danny van Poppel Schalke-Fan sein könnte. Das kann ich mir gut vorstellen. Würde passen.
Ziehen wir weiter. Bleiben wir aber trotzdem bei der Deutschlandtour. Ich habe mir die Etappen so angeschaut, aber ich habe es nicht so richtig krass verfolgt. Mich würde aber mal kurz interessieren, was wir zu Lidl Trek Sprint denn gerade generell sagen. Also war jetzt ja so ein bisschen Milan, ich finde, da hat jetzt nicht so richtig krass überzeugt bei der Deutschlandtour. Also war jetzt nicht so überragend, wie man vielleicht gedacht hätte und von letztes Jahr war.
Letztes Jahr war, genau.
Was letztes Jahr war. Und Mats Pedersen hat auch so ein, zwei Schwierigkeiten, also auf jeden Fall scheint nicht auf der Höhe zu sein bei der Vuelta. Und der hat ja davor noch die Dänemark-Rundfahrt richtig, also rasiert wäre ja noch untertrieben, ne? Also der ist ja, der hat einfach keinen Bock.
Kahl geschoren hat
der. Der hat gar keinen Bock auf alle anderen gehabt, der ist einfach jeden Tag alleine gefahren, weißt du? Also.
Der hat der Dänemark-Rundfahrt einfach mal die Paul-Voss-Frisur gegeben.
Ja, richtig. Andi, was ist da los?
Also ich glaube, dass Johnny Milan hat eine längere Pause nach der Tour gemacht. Habe ich so gehört.
Okay, verstehe.
Und ja, also Mats scheint auch noch nicht so ganz in Spanien angekommen zu sein. Ich meine, die waren jetzt auch noch nicht in Spanien. Vielleicht hat ihn das so ein bisschen verwirrt. Aber ja, hast du recht, auf jeden Fall die beiden Sprints, die da jetzt, oder drei mittlerweile gefahren ist, da war jetzt nicht so, sind auf jeden Fall so ein paar Entscheidungen, die er da getroffen hat, die er sonst nicht macht. Hat aber auch ein sehr dünnes Leadout-Team da jetzt bei der Vuelta dabei. Ne?
Das also ist mir schon, Ciccone muss da eigentlich ganze Arbeit machen da.
Wo er Zweiter wird, da hat er natürlich dann ein paar Jungs noch mehr gehabt, die ihm da anfahren konnten bergauf, aber jetzt so bei den Flachetappen, das ist schon sehr wenig für eigentlich einen, ja, mit dem besten Sprinter da, ne?
Ja. Ihr weiter bei der Deutschland-Tour, wie war so euer so euer Fazit von dem, als ihr da wart beim Prolog und generell, wie fandet ihr es?
Also, als Kölner war ich jetzt noch nicht so oft da im Ruhrgebiet, muss ich sagen. Eigentlich nur so ein paar Mal zum Radrennen fahren, aber jetzt sonst noch nie. Und diese Zeche Zollverein oder wie das Ding da heißt, ist ja Weltkulturerbe. Wusste ich vorher
Andi,
gar nicht.
Ich war da mal für irgendeine Gravel-Veranstaltung von Schwalbe. Die hatten mal so
stimmt, ich erinnere mich.
Und das ist so geil da, auch das Radwegenetz mit dem Gravelrad. Es ist ja, also es ist das wirklich.
Ja, das habe ich auch schon
das
gehört.
Das ist unglaublich. Und ich fand es da auch richtig schön. Also ich habe auch in Gelsenkirchen damals gepennt und das war so richtig.
Moment, also da muss jetzt wirklich vorsichtig sein, Paul. Also ich glaube, das Ruhrgebiet, das, die Städte hängen schon sehr
aneinander.
Aber da sind die Grenzen.
Ja, ich weiß, nein.
Die zählen da noch was.
Ich weiß, das war anders. Aber ich habe damals in Gelsenkirchen aber trotzdem gepennt. Und Gelsenkirchen ist doch da, wo Schalke ist, oder? Genau, ja. Richtig. So, und da habe ich auch gepennt. Und das war die Dichte an Kegelvereinen und an so Kegelbahnen war unglaublich. Ich kam mir vor, wie so ein Manta-Film, also wie so ein Klischee. Also du bist durch die Straßen gegangen und dachtest, es kann nicht reell sein, dass es wirklich so ist, wie man sich so ein Klischee vorstellt. Wie auch immer, ich fand's da ziemlich cool. Und Zeche, ja, ich weiß, andere Stadt, keine Ahnung, welche Stadt es ist, aber finde ich auch
Essen.
Finde ich auch mega nice. Also ja, könnte man sich echt mal angucken. Ist auf jeden Fall eine Reise wert, gerade mit dem Rad.
Ja, ich konnte leider nicht reingehen, sonst hätte ich mir das mal angeguckt.
Prolog haben wir ja letzte Woche schon gesagt, war auf jeden Fall richtig viel los.
Ja.
Ich war dann auch nur noch in Arnsberg am Start. Da war auch mehr los als erwartet, weil eigentlich gar nichts ist. Aber halt Radsport halt einfach mega nahbar, ne? Auch in Arnsberg wieder, du stehst da am Bus. Ich habe da bei Remba am Bus gestanden und die Profis kommen halt vorbei, grüßen einen, man kann die grüßen, so, fahren halt einfach so vorbei. Ich glaube, für Radsportfans, wir haben im Auto noch Radio gehört, also so WDR-Radio, und die haben von der Deutschlandtour berichtet und die haben so einen Radsportfan da auch, der einfach so als, ja, halt da zum Start gefahren ist, interviewt, und der meinte auch so, krass, für mich, das ist so krass, dass ich da Wout van Aert sehe und so, und war hin und weg. Also in welchem Sport kannst du das schon machen, so als einfach Fan?
Ja. Ja, ich würde es irgendwie cool finden, wenn es mal also ich glaube, die Etappen sind schon schwer, und in den letzten Jahren gab es ja auch mal irgendwie so Bergankünfte und sowas. Aber uns fehlt halt echt so einmal noch so ein richtig geiler Anstieg, ne? Sowas richtig.
Es gab schon mal Schau ins Land, ne?
Ja, aber das ist ja auch, auf dem Niveau ist das ja auch einfach wie so eine Autobahn, ne?
Ja.
Also das ist ja, leider. Das ist ja auch das Krasse.
Wenn du nicht vorher so noch krass durch den Schwarzwald heizt mit noch drei anderen davon.
Das ist ja immer dieses Brutale, wenn man sich so das Mittelgebirge in Deutschland anguckt, denkt man, ey, das sind richtig Berge, wenn man so trainieren fährt. Aber wenn du da halt die World Tour Profis rüberfahren lässt, das ist halt, also dann wird das auf einmal relativ flach. So, ja. Sind natürlich jetzt auch wahrscheinlich einige Sprinter anderer Meinung, aber zumindest mal, wie die Konstellation im Feld ist. Naja, okay, also Deutschland-Tour, ja, fanden wir gut.
Ja, ich glaube, ich habe dann einen Podcast mit Fabian Wegmann auch gehört, und er meinte, die wollen immer so ein bisschen abwechseln jetzt auch zwischen bergig und flach. Also es ist schon weiter, es wird wahrscheinlich weiter immer so ein kleines bisschen ausgebaut. Mal gucken, wann mal noch eine Etappe dazukommt, liegt auch immer wieder an den Städten, die sich bewerben. Hoffen wir einfach, dass der Radsport-Hype in Deutschland mit Lippo wieder ein bisschen zunimmt, mehr Leute Bock drauf bekommen, mehr Politiker Bock drauf bekommen, in Städten, Kommunalverwaltungen sich dafür einsetzen, und dann kann das Ding auch steigen. Also es wird schon einiges passieren. Ich meine, Lidl ist da jetzt ein ganz großer Sponsor und Treiber von, kann man, glaube ich, glücklich sein. Ich kann jetzt vielleicht mal ein Thema vorziehen, was wir später noch haben. Die haben jetzt Ricarda Bauernfeind.
Genau, aber ja, also können wir ganz kurz Deutschen Tor abschließen?
Ja.
Genau, weil was ich jetzt gehört habe, gibt es jetzt wohl schon wieder Gerüchte, dass man jetzt frühzeitig anscheinend verlängern will, also die Rundfahrt länger gestalten will, als eigentlich vielleicht geplant, vielleicht eventuell sogar schon nächstes Jahr. Und ich glaube, so bräuchte es halt für eine richtig schöne Deutschlandtour, also die auch so ganz viel Varianz reinbringt, halt einfach so 7 Tage, ne? Und ich glaube, dann kannst du schon einfach auch richtig geile Sachen machen. Kannst oben im Norden anfangen und auch wirklich einfach so schön runterfahren und dann auch viel mehr mitnehmen, weil ich finde es schon cool, dass jetzt auch wieder Magdeburg dann irgendwie das Finale war und so und dass man quasi im nördlichen Teil von Deutschland unterwegs war, aber irgendwie nochmal so eine coole Ankunft so Richtung Österreich unten irgendwo berghoch, aber gleichzeitig oben vielleicht auch Windkante haben, das wäre schon auch cool, wenn man das alles so in ein Rennen reinkriegen könnte.
Ja, so diese 4 Etappen, die es dann gibt, plus den Prolog schon ein bisschen mau, ne? Das ist dann immer nur so sehr lokal natürlich. Man muss ja auch nicht unnötige Transfers reinbauen, aber mit so 7 vernünftigen Etappen kommst du ja schon weit.
Da frage ich mich immer, warum gibt es diesen Prolog? Macht man das? Ist so 4 Etappen pro Prolog, ist das so eine Grenze bei der UCI auch für irgendwas? Warum macht man nicht einfach 5 Etappen?
Ich glaube auch wieder, dass es eine Orga-Frage ist.
Ja, na, wahrscheinlich.
Der Prolog ist einfach wesentlich einfacher zu organisieren und du kannst halt eine Stadt, die sich eh schon bereit erklärt hat, dabei zu sein, da nochmal quasi doppelt verwenden.
Ja, jetzt auf dem Gelände da vom Zollverein war das natürlich eigentlich schon ganz cool, ne? Da hatte man so als Zuschauer auch was davon, ne? Dann war es jetzt nicht nur so, ich stehe irgendwo in der Innenstadt und da fahren die einmal um den Block, sondern konntest das Ding angucken und so.
Ja.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von.
Ein weiterer Partner ist das altbekannte NordVPN und gerade hat ja die Vuelta angefangen. Spanien-Rundfahrten, da würde man denken, fängt in Spanien an, aber nein, moderner Radsport ging in Italien los, über Frankreich nach Spanien und da ist man an vielen verschiedenen Orten, in vielen verschiedenen Ländern. Wenn du natürlich jetzt als deutscher Profiathlet ein gewisses Abo hast, möchtest du das natürlich in jedem Land irgendwie vielleicht auch gucken können und dafür ist NordVPN natürlich super, weil du quasi damit deine Location immer wieder anpassen kannst, je nachdem, wo du dich gerade aufhältst.
Ja, nicht nur dafür ist gut, man schützt auch seine Daten. Du anonymisierst letztendlich dein Surfverhalten und ja, da gibt es viele verschiedene Vorteile. Unter anderem mein Lieblingsvorteil ist, dass ich nicht mehr so viel Werbung bekomme, die auf mich zugeschnitten ist. Also das wird einfach dann schwierig, so Datentrackern ein Profil von dir anzulegen und das ist mir schon alleine wert.
Ja, Schutz kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich weiß nämlich nicht genau, was mit meinem Handy in den Einstellungen schiefläuft. Es verbindet sich auf jeden Fall dauernd mit irgendwelchen WLANs. Ist auch definitiv mehr als bei anderen Leuten. Ich habe das jetzt schon mal abgeglichen. Naja, ich bleib dran und versuche das rauszufinden, aber ich bin ja glücklicherweise zumindest geschützt über NordVPN, was die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Und wenn du da jetzt auch Lust drauf bekommen hast, schau dir das Ganze mal an. Es gibt mit uns natürlich einen fetten Rabatt auf NordVPN plus 4 Monate gratis obendrauf. Einfach auf nordvpn.com/besenwagen gehen oder den Link in den Shownotes klicken.
Genau, für mich VPN auf jeden Fall ein Must-Have. Checkt's aus. Kostet nicht viel. nordvpn.com/besenwagen.
Okay, nochmal kurz weiter hier. Lidl, Trek verstärkt sich ja ganz gerne jetzt auch im deutschsprachigen Fahrer- und Fahrerinnenbereich. Ricarda Bauernfeind war diese Woche vermeldet worden, dass sie unter Vertrag genommen wird. Darauf will ich aber eigentlich gar nicht raus. Jetzt mal zum Thema Deutschland und Stärkung des Radsports. Habe ich jetzt auch schon gehört, dass auch die Teamzentrale oder die Schaltstellen des Teams tatsächlich nach Neckarsulm verlegt werden sollen oder wichtige Bereiche davon.
Also
habt
nur
ihr davon
die,
auch schon was gehört?
Nur die Adresse oder auch tatsächlich Servicekurs?
Nee, wirklich so? Auch. Also Servicekurs weiß ich nicht. Denke mal, ich weiß nicht, wo der im Moment ist. Da
räumen die irgendeine Lidl-Filiale aus und bauen ihn da rein.
Der wird ja auch nicht in den USA sein, der Servicekurs von Lidl trägt.
Der ist in Belgien.
Und genau, stimmt, wir hatten ja schon hier Glenn Leven.
Okay, der Hauptsitz von Lidl ist halt auch in Neckarsulm.
Und eben, genau, wichtige Positionen im Team, sportliche Leitung und so weiter und wohl, also ich habe jetzt schon gehört, dass sogar irgendwie Fahrer dort wohnen sollen oder in der Nähe sich positionieren sollen. Mal sehen. Auf jeden Fall klingt nach einem spannenden Projekt. Ich weiß noch zu wenig.
Aber da jetzt, okay, aber wird es dann auch ein deutsches Team, weil jetzt ist ja noch amerikanische Lizenz.
Andi, weißt du was?
Auf jeden Fall haben wir jetzt, hat Lidl ja Anteile am Team gekauft. Die waren ja vorher nur als Sponsor dabei. Mhm. Dadurch kann das natürlich sein. Dann würden sie aber mit Sitz in Neckarsulm auch eine deutsche Lizenz bekommen. Mhm. Also, ja, da bin ich jetzt nicht auf dem neuesten Stand, aber kann ich mir durchaus vorstellen, da ist das Unternehmen auf jeden Fall sehr, sehr motiviert, da ja weiter mit dem Team zu arbeiten, das weiter voranzutreiben, alles. Fahrer da jetzt hinziehen nach Neckarsulm, das habe ich noch nicht gehört. Aber ich wäre ja auch dafür, also wenn ich jetzt ein Team hätte, dann würde ich auch wollen, dass alle meine Fahrer da wohnen.
Also kannst du schon mal drauf einstellen, Theo jetzt demnächst Umzug, Neckarsulm.
Das wird einfach, denen das zu erklären. Ich hab gehört, Neckarsulm ist auch so ein schönes Steuerparadies. Also da wird man die Fahrer und Fahrerinnen, die freuen sich. Die klatschen in die Hände, dass sie 42% zahlen dürfen dann.
Aber wenn du beim 1. FC Köln spielst, dann musst du ja auch in die schönste Stadt der Welt ziehen.
Genau, das ist mit allen anderen Sportvereinen eigentlich auf der Welt, oder?
Genau.
Also das ist ja Radsport schon die Ausnahme.
Das stimmt wohl.
So von den Mannschaftssportarten. Und eigentlich macht es auch gar keinen Sinn, dass die alle woanders wohnen und jeder so sein eigenes Ding macht.
Ja, finde ich tatsächlich auch.
Aber ja gut, ne, früher, sage ich mal, mit einem kleineren Budget, das macht natürlich jetzt erst so langsam Sinn, wo die Teams größere Budgets haben und auch mehr Personal, dass du wirklich die Fahrer auch theoretisch 7 Tage die Woche betreuen kannst. Das gab es vorher einfach nicht. Ne? Da waren ja zum Beispiel Physiotherapeuten nur wirklich für die Rennen engagiert und nicht irgendwie aufs Jahr. Aber wenn du jetzt da halt so ein komplettes Performance-Center aufbaust, was auch manche Teams ja schon machen, dann macht es halt auch irgendwann Sinn, dass du die Fahrer da hast, zumindest mal einen größten Teil des Jahres. Ja, also die können ja immer noch in der Off-Season woanders hingehen. Aber ich glaube, so diese freie Ortswahl als Radprofi, die wird so tendenziell vielleicht mal wegfallen.
Es gibt ja schon Teams, die das zumindest mal ausprobiert haben. Bei DSM war das ja lange so. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass sie da in Holland so eine kleine Siedlung quasi aufgemacht haben. Wäre eigentlich mal interessant, Erfahrungen daraus von Teamseite auch zu hören, ob das Ganze weitergebracht hat. War aber auch mehr so das Frauenteam, was da regelmäßig gewohnt hat.
Ja, Teile des Frauenteams und vor allem die Nachwuchsmannschaften, ja.
Jo, spannend auf jeden Fall. Also einfach weitere Signale, dass da vielleicht im deutschen Radsport ein kleiner Aufschwung entsteht. Von Teamseite aus zumindest. Ricarda Bauernfeind habe ich jetzt schon mehrfach angefragt, hat eigentlich auch schon zugesagt, aber antwortet mir leider sehr sporadisch. Werden wir trotzdem, ich glaube, demnächst hier mal wieder vors Mikrofon holen. Bleiben wir doch beim Frauenradsport. Wo ich auch keine Antwort bekommen habe, war hier mit dieser Sicherheitsgeschichte, wobei der Romandie alle Teams suspendiert wurden. Ich hatte Noemi Rüg mal kurz gefragt, aber ich wollte der auch nicht weiter auf den Sack gehen. Ich glaube, die hat dann erstmal Urlaub gemacht. Die UCI wollte irgendwelche GPS-Tracker ausprobieren und hat das irgendwie 2 Tage vorher veranlasst. Habt ihr das mitbekommen?
Nee, ich glaube, veranlasst war das vorher. Aber das, also ich weiß ja, Andi, weißt du genau den Verlauf? Weil ich würde es mir auch gerade nur zusammenhauen.
Nee, ich fand es auch irgendwie, ich hab mich auch nicht weiter mit befasst, weil ich es nicht so interessant fand, weil es ging so um die Willkür, ne? Also die Teams wollten nicht,
nicht
beschließen, welche Fahrer ne, das Ding jetzt dran machen sollen und was nicht. Und die UCI sollte das machen und die UCI hat sich dann da quergestellt und wollte es nicht machen. Und dann haben die Teams halt gesagt, wir machen es auch nicht und dann sind die nach Hause gefahren. Und
die sollten es auch selbst montieren, die Teams, glaube ich. Das wollten sie auch nicht machen.
Ja, also ich meine, das Montieren, also glaube ich, am Ende ist das dann so einer dieser Punkte, der so also das ist ja ein bisschen lächerlich auch, Punkt, ne? Also das Montieren an sich, aber ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um die Daten der Fahrerin und sowas, ne? Ich glaube, das ist halt so ein, das Ding ist ja nur so ein übergeordnet, also es ist einfach nur so ein, wie sagt man, ist ja nur ein Teil von, glaube ich, Streitigkeiten, ne? Die da irgendwie herrschen oder Meinungsverschiedenheiten in gewissen Bereichen und das Fass hat jetzt gerade zum Überlaufen gebracht. Ich glaube aber auch nicht, dass das Ding jetzt so ein, dass es so ein Riesending ist, aber halt, ja, ich glaube, so grundlegende Probleme, aber wo ich jetzt auch nicht genau Bescheid weiß, ich hab mir jetzt auch Podcasts angehört, aber ich habe es auch schon wieder fast alles vergessen, weil, wie Andi schon sagt, so interessant war dieser Fall an sich dann gerade gar nicht, bis auf, dass alle nicht mehr, wo die Hälfte der Fahrer nicht teilgenommen haben, so, das ist eigentlich so das, der große Skandal darin drin, aber ich glaube, da geht es um viel mehr als jetzt um diese Trecker erstmal an sich.
Ja, ich hätte gerne halt eine Voicemail von einer Fahrerin gehabt, haben wir aber nicht bekommen.
Ja.
Aber auch, naja, einfach weird, irgendwie 5 Teams nach Hause zu schicken, einfach für so ein World Tour Rennen.
Ja.
Was sagt da auch der Veranstalter? Also.
Ja, der hat die UCI gebeten, ne? Die Teams nicht nach Hause zu schicken, eine Lösung zu finden. Aber die UCI ist knallhart geblieben. ja. Heute arbeiten wir es so ein bisschen ab, aber ich finde es gar nicht so schlimm, dass wir mal so ein bisschen durch die News gehen, weil es jetzt irgendwie in der kurzen Zeit.
Du hast auch einige mitgebracht.
Schon ein bisschen was passiert. wir haben ja gerade gesagt, dass Lidl trackt, das Team eventuell den Sitz nach Deutschland verlegt. Und im gleichen Zuge verschwindet leider auch ein deutsches Team, und zwar ein deutsches Frauenteam mit Ceratizid, die ja Ende des Jahres dicht machen. Ist, glaube ich, ein österreichischer Sponsor, ne? Aber ist unter deutscher Lizenz gefahren. Und ja, das Team wird es leider nicht mehr weitergeben.
Ich weiß nicht, bei.
Das ist immer wieder die gleiche Problematik, ne? Wenn ein Hauptsponsor dann rausgeht, ist es halt super schwierig, den zu ersetzen, ne? Weil das eigentlich dann gleichzeitig bedeutet, dass das Großteil des Budgets einfach entfällt. Mhm. Und das ist ein Loch, das kannst du dann halt ganz schwer nur stopfen. Vor allem, wenn du nur eine begrenzte Zeit hast, ne? Also sowas dauert ja, ne? So eine Sponsorenakquise. Wer macht das dann auch? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schade. Gab es jetzt schon eine ganze Weile, das Team. Schöne Erfolge gehabt. Wird dann jetzt auch spannend mit einem weiteren Team, was vor ihm aussteht, ne? Auch in der Women's World Tour mit Akea. Das sind natürlich dann direkt eine Menge Fahrerinnen, die da erstmal sich nach einem neuen Team umschauen müssen, und bis jetzt ist ja auch nicht so, dass da viele, viele neue Teams nachziehen und aufrücken, ne?
Ja.
Ja, das haben bis jetzt erst zwei Fahrerinnen, glaube ich, einen Vertrag gefunden.
Okay. Ja, viel Glück bei der Suche. Franzi Brause ist ja auch betroffen als deutsche Fahrerin. Genau, dann gehen wir weiter. Jetzt kommt was Lustiges. Und zwar, der Secret Pro ist zurück. Wer ihn nicht kennt, das war früher eine Kolumne bei, wie hießen die früher?
Sporza.
Nee.
Oder?
Nee, nicht Sporza. Australisches Format. Cycling Tips. Genau. War da früher. Ist jetzt aber quasi rübergewandert zum neu gegründeten Escape Collective. Also wenn ihr, es gibt ja ein paar so Pay-Radsportmedien da draußen, auch deutschsprachige, die alle unterstützen natürlich immer, aber eins vor allen Dingen, dieses Escape Collective, muss ich echt sagen, da lohnt sich jeder Euro, den man irgendwie da bezahlt für so ein Jahresabo, weil ich finde, die machen mega gute Arbeit, mega gute Podcasts, sehr viele Insights, sehr guter Journalismus. Auf jeden Fall, der Secret Pro ist da jetzt am Start. Das ist immer, wir wissen nicht, ob das immer der gleiche Fahrer ist oder immer unterschiedliche Fahrer. Auf jeden Fall erzählt da immer ein Fahrer aus dem Feld von seinen Erfahrungen, Erlebnissen, aber inkognito. Also man weiß nicht, wer es ist. Und jetzt in dem Fall wird viel mit Mate gearbeitet. Da kann man davon ausgehen, dass es, also es ist so sehr australisches Slang eigentlich, so würde ich sagen. Oder halt eventuell noch ein bisschen UK, aber eher so australisch. Auf jeden Fall erzählt er so von seiner Erfahrung bei der Tour und unter anderem auch von dem Sockengate mit Primoz Roglic. Und erzählt halt da in dieser Kolumne, dass Primoz Roglic anscheinend täglich zu irgendwelchen Leuten random hingefahren ist und gesagt hat, dass er
I don't care.
ja, I don't care, zero fuck given. Also einfach so wirklich, so dem alles egal ist. Und dass er auch dem Secret Pro selber hat er das auch erzählt, obwohl die sich gar nicht so wirklich kennen, meinte er auch so, ey, mir ist alles egal, so nach dem Motto. Und dass er, dass das wohl auch ein tägliches Thema in den Bussen war, dass Leute sich gefragt haben, was mit dem los ist, dass er da einfach, ja, dass er einfach so keinen Bock hat. Oder halt einfach so, ja, so sein Ding macht auf jeden Fall. Und das war ein Ding, da war auch eine größere Poggy-Sache, da, zu der kommen wir aber später noch. Das fand ich witzig. Dann kam natürlich auch das mit den Nasenpflastern vor, was wir gerade schon anfänglich behandelt haben, wo er sich auch wundert, warum das auf einmal wieder so ein Trend ist. Dann auch mit Quinn Simmons, der ja anscheinend von seinen Teamkollegen auch mal im Rennen regelmäßig angeschrien wurde, dass er doch mal seine Arbeit machen soll, aber entweder Kräfte gespart hat, um selber in Fluchtgruppen zu gehen oder zu grau war von den Versuchen, in eine Fluchtgruppe zu gehen oder in einer Fluchtgruppe zu sein. Aber wenn er seinen Job gemacht hat, er der beste Fahrer des Teams war, so hat er das beschrieben. Also echt mega lesenswert, diese Kolumne. Und dann, wie gesagt, dieser Poggy-Part, wo er irgendwie auch meinte, dass dass der im Feld auch immer unbeliebter wird gerade. So, was ich auch interessant fand. Man hat das ja so ein bisschen mitbekommen, ne? So der kleine Beef zwischen ihm und Wismar. Und Mathieu Jorgensen hat ja jetzt auch gesagt, das Beste an der Vuelta ist, dass Pogacar nicht da ist. Und wie gesagt, da werden so paar Sachen so ein bisschen verraten, erzählt er so ein bisschen davon. Aber ich finde das halt, ja, mega gut geschrieben und mega interessant, da so einen Einblick irgendwie zu bekommen von so Dingen, die du, jetzt so wie wir, die Radsport ja auch näher verfolgen oder Leute kennen, so mitkriegen und vielleicht auch sehen, aber nie bestätigt bekommen. Und dass dann so einer das irgendwie erzählt, ist dann schon, ist schon einfach witzig. Ich weiß nicht, habt ihr euch das durchgelesen?
Nein.
Nee. Ich habe nur Ausschnitte davon gelesen.
Ja, da steht, sagt zum Beispiel auch, dass wenn du bei Cofidis oder Astana fährst, das eigentlich eine Bestrafung ist. Weil,
warum?
Ja, weil Nutrition Equipment und Performance einfach so schlecht ist in dem Team, dass du eigentlich nicht performen kannst. Bei Astana muss man jetzt sagen, dafür haben die ganz schön überperformt dieses Jahr bis zur Tour, muss man sagen. Also, da haben die ganz schön viel rausgeholt. Das zum Beispiel. Und dann, dass so jemand wie, oder auch bei Arkea fahren, dass es eigentlich eine Bestrafung ist. Und das, was der Kevin Wokola gemacht hat, eigentlich unglaublich krass ist. Auch gerade das Zeitfahren und so. Dass er mit dem Material so schnell gefahren ist. Ja. Und dass er sich auf die Vuelta freut. Auf Almeida gegen Ayuso. Weil alle wissen, dass die beiden sich hassen. Und er auf den Moment wartet, wenn einer von den beiden für den anderen warten muss und arbeiten muss. Und dass alle im Team Ayuso hassen, bis auf Machin, der Teamchef. Das ist so.
Ich könnte das jetzt nicht bestätigen, dass Almeida Ayuso hasst. Dem ist das wirklich egal.
Ja, okay, aber egal, ist auch kurz vor,
weißt du. Ich hätte schon an seiner Stelle halt, wäre ich schon komplett ausgerastet, aber er sagt immer so, ja, nee, ist okay. Also es war ja bei der Katalonien-Rundfahrt, gab es ja mal so eine Situation, wo sie eigentlich auch die Rundfahrt dann verloren haben deswegen, aber da war er im Nachhinein so, ja, aber ich habe ja gut performt eigentlich so, bin happy. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein Ernst sein.
Ja.
Aber wir hassen den.
Ja.
Das Almeida Management heißt Ayuso.
Aber wie gesagt, wer irgendwie ein paar Euros übrig hat, zieht euch das rein, abonniert da und dann könnt ihr euch den Secret Pro, die letzte Kolumne, auch durchlesen. Macht Spaß.
Ansonsten könnt ihr auf Fossis Zusammenfassung im Besenwagen warten.
Nee, weil ich überhaupt ich bin einfach nicht gut in der Zusammenfassung.
Wieso? Ich fand das. War das gut?
Nee, ist auch viel besser geschrieben.
Ich bin abgeholt. Ja, aber kannst ja noch ein bisschen üben.
Wie immer, guten Journalismus muss man unterstützen, wenn man kann.
Ja, wir haben jetzt nur noch Transfermarkt-Themen übrig.
Ja, und eigentlich eine mega spannende Story wieder.
Eigentlich eine mega spannende Story. Also, Stefan Küng zu Tudor können wir ja vielleicht erstmal kurz machen. Ist jetzt naheliegend.
Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Genau.
Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Das wird großartig. Da. Ist nicht ironisch gemeint.
Ja, aber Andi, ist der bei euch? Nee.
Nee.
Nee. Nee.
Es ist ein Schweizer Märchen, das wird gut. Alles gute Jungs, so, ne, haben wir alle schon kennenlernen dürfen. Ich
da auch so langsam hier die Schweizer Nationalmannschaft zusammen,
ja,
oder?
Ja, aber das ist...
Aber deswegen war es ja auch jetzt keine Riesenüberraschung.
Das ist wie Uno X.
Hat man ja auch schon lange gemunkelt.
Ist wie Uno X, ne? Die zufälligerweise Dänen oder Norweger verpflichten.
Das ist wie Uno X, nur das X ist ein bisschen gedreht, das ist Uno Plus.
Ja, okay. Jetzt spannender.
Ja, spannender.
Derek G.
Der hat jetzt auch so ein Statement abgesetzt, war erstmal, glaube ich, so von Team Israel ein Statement, dass Derek G. seinen Vertrag nicht, wie sagt man, bedienen möchte und dass jetzt, aber dass sie davon überzeugt sind, dass es eine bindende Vereinbarung ist und dass jetzt zusammen nach einer Lösung gesucht wird. Und dann 2 Tage später gab es von Derek G. ein Statement, dass ich habe es jetzt schon 3-mal rausgesucht, aber mir den Wort...
Dass er vorher noch mit keinem anderen Team gesprochen hat. Auf keinen Fall, das wollte er hier nochmal klarstellen.
Geht auch gar nicht darum, auf jeden Fall.
Der löst einfach so seinen Vertrag aus.
Genau.
Ohne Alternativen.
Ja. Also ist auf jeden Fall einseitig beendet worden, das Vertragsverhältnis durch seine Rechtsvertreter. War keine einfache Entscheidung. Aber bestimmte Dinge machen eine Fortführung des Vertragsverhältnisses für ihn unmöglich. Ja, und jetzt wird das halt bei den üblichen Verdächtigen der UCI und dem CAS wahrscheinlich geklärt. Denkt ihr auch, das liegt an den, oder er macht das jetzt an den politischen Begebenheiten fest, so, ich glaube, Jakob Fuglsang hat sich auch schon mal geäußert, so, dass es auf jeden Fall für ihn auch cooler wäre, ohne Israel auf dem Trikot rumzufahren zur momentanigen Zeit. Denkt ihr, die wollen darauf raus? Es ist jetzt auf jeden Fall halt nicht so formuliert.
Heikles Thema, an dem also man sich nur die Finger verbrennen kann.
Ich kenne da jetzt keine Details. Ich habe nur mal gehört, dass er, nachdem er da mal ein Jahr zum ersten Mal richtig schnell Rad gefahren ist, auf eigene Faust einen sehr langfristigen Vertrag unterschrieben hat.
Auf eigene Faust? Sagen,
nehmt euch lieber frühzeitig einen guten Agenten, dann habt ihr so einen Quatsch nachher nicht.
Aber hatte der da keinen Agenten zu dem Zeitpunkt?
Nee. Und da hat er noch gedacht, das sind ja gute Freunde von mir hier im Team, kann ich nochmal machen, 5 Jahre. Und ich glaube, den Vertrag hat er ziemlich schnell, hat seinen Marktwert ziemlich schnell gecrashed.
Das war, als er zum ersten Mal beim Giro schnell gefahren ist, oder?
Ja. Als er 100-mal Zweiter geworden ist, auf nur 21 Etappen. Das Jahr.
Also.
Aber der hat doch jetzt, aber wer ist sein Management jetzt?
Ja, gut, danach. Ja, danach hat er irgendwie angefangen, dann, vielleicht hat er irgendwann mal mitbekommen, dass nicht so ein guter Vertrag ist, den er unterschrieben hat.
2023 also das sind nur Gerüchte,
ich weiß da nichts von.
Aber wer ist denn sein Management jetzt?
Das weiß ich auch nicht.
Unsere Freunde von Team Vision, glaube ich.
Ja.
Ist das so? Ja?
Das kann man auch nachgucken.
Es wurde mir zugetragen.
Okay.
Also, deutsche Vertretung.
Ja. Ja, also ich,
boah, ey, ja gut, es kann natürlich sein, ne, dass er jetzt sagt, so mit der politischen Entwicklung passt ihm das nicht so recht.
Also wir werden, ja, in unserer Hörerschaft, bin ich mir sicher, einige juristisch ausgebildete Menschen haben. Ich habe mal meine Cousine gefragt, die zufällig Völkerrechtlerin ist. Und die meinte, das würde wahrscheinlich zivil-arbeitsrechtlich durchgehen.
Ja.
Wenn du sagst, du kannst das nicht mit deinem Gewissen vereinbaren, ist die juristische Weltlage wahrscheinlich im Moment dazu in der Lage, das als
im deutschen
Berufskündigungsgrund zu. Ja, die ist Völkerrechtlerin. Also, es ist jetzt, ich habe schon gesagt, dass das nichts mit Deutschland zu tun hat, sondern.
Ja, nein, aber
wenn dann Schweiz, Derek G. ist Kanadier, der Firmensitz ist Israel, also dass da nicht deutsches Recht gilt, ist schon klar.
Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ja,
also keiner von uns dreien hat hier irgendeinen Hintergrund, dass er das einschätzen könnte. Das können wir hier schon mal so sagen.
Ja, aber ja, er fährt keine Rennen, ne? Gerade, oder? Auch nicht mehr.
Gehe ich nicht davon aus.
Hat er nicht sogar direkt so gekündigt einfach?
Ja, also der Vertrag ist einseitig aufgehoben, laut Statement.
Ja, krass. Also der, also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass die ihn jetzt vertreten, sich da mal informiert haben, die weiß ich einfach so geschrieben haben. Und
richtig. Also das machst du nicht ohne Grundlage.
Genau, da wird schon irgendwelche, wie du schon sagst, eine Grundlage geben.
Ja, hier steht auch auf Pro Cycling Stats, steht until 25.8.
Und dann bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das weitergeht und wie schnell das geht. Und dann halt, ne, welches Team dann jetzt quasi sagt, weil es ja auch so ein bisschen ungewiss ist, eigentlich fast. Außer es ist vielleicht doch eindeutig.
Ja. Das also Sylvain Adams wird das jetzt auch nicht unbedingt, das ist der Teameigner von Israel und ein sehr reicher Mensch, nicht unbedingt einfach so abwinken jetzt, sondern da kann man natürlich auch einen Rechtsstreit draus machen, längerfristig wahrscheinlich. Ja. Der ist nämlich nicht Belgier, wo du deinen Vertrag einfach beenden kannst und das auszahlen kannst.
Ja, also ich glaube, da ist dann wahrscheinlich so, wird hinter vorgehaltener Hand sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt sein. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht kann man da auch um solche Dinge herumkommen. Also den Fahrer, der keinen Bock hat, den willst du nicht im Team haben. Also ich meine, ich glaube, das Ding ist durch.
Genau.
Geht nur darum, machen sie ihm das Leben.
Ja, Moment, Paul. Wir reden hier von dem Team, was jahrelang Chris Froome eine sehr, sehr gute Rente bezahlt hat oder immer noch bezahlt. Ich glaube, das sitzen die auch noch aus.
Ja, nein, aber das will ich ja gerade sagen. Das ist, also den, ja gut, aber du willst, klar, aber also das bei Froome ist schon mal eine andere Situation, ne? Da hat irgendwie auch Shares, ein paar Sponsoren und so, das kannst du jetzt nicht vergleichen, würde ich sagen. Das ist jetzt eine ganz andere Grundlage. Also denen gehören ja auch Anteile an gewissen Sponsoren. Also ich denke mal, dass da irgendwelche Verklüftungen drin
ja,
sind.
Ja, vielleicht sind sie sich einig geworden, aber im Vergleich, also.
Aber in der Regie wird es nicht.
Also, das was
behalten.
Ich gehört habe, dass der Vertrag, den Derek G da gerade hat, oder G, das ist ein Bruchteil von dem, was da Froome im Jahr verdient haben soll. Mhm. So, und meinst du nicht, dass sie dann sagen könnten, also, wenn der, sagen wir mal, du bist jetzt so ein Milliardär, das sind ja meistens super nette Leute auch.
Ja, klar.
Der dann nicht einfach sagt, da scheiße ich doch drauf, das sind doch Peanuts für mich. Und wenn der mich hier auf gut Deutsch flicken will, dann flicke ich mal zurück. Also ich hoffe, dass sie da alle wissen, was sie machen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das richtig ein richtiger Rosenkrieg werden kann.
Ja, genau. Aber das, was ich vorhin sagen wollte, kann man nur hoffen, dass das nicht so kommt. Dass der einfach sagt, ey.
Für den Fahrer
ja,
kann
genau.
man das nicht, irgendwie nicht so offen.
Ja, genau. Und da frage ich mich halt so, ob man sich dann so auf der einen Seite hundertprozentig sicher war, dass man da auf jeden Fall rauskommt, so auf den und den Grundlagen so, oder ob das so eine Interpretationssache ist. Und sobald es halt eine Interpretationssache eventuell ist, wird es ja schon wieder komplexer. Und da ist dann wahrscheinlich wirklich so länderübergreifend unterschiedliche Interpretationen. So. Und da bin ich dann mal gespannt, wie das so wird. Aber naja, wir werden es weiter verfolgen, euch auf dem Laufenden halten, wenn ihr ja, ihr fahrt hier als erstes.
Ja, wir werden euch das weitertragen, was wir sowieso bei bezahlten Internetseiten gelesen
genau.
haben.
Ich hab eine Überleitung jetzt auch ins nächste Thema, denn ihr habt das nicht gesehen, aber mir wurde das gerade noch per WhatsApp zugespielt. Also habe ich hier seitlich mal noch reingeguckt. Team Israel wurde gerade beim Teamzeitfahren bei der Vuelta, während wir hier aufnehmen, von Protest mit Palästina-Flagge ausgebremst. Also ist nichts weiter passiert, aber die mussten kurz stehen bleiben und sind dann weitergefahren. Zum Thema.
Ja.
Ja. Da sind wir bei der Spanien-Rundfahrt und die Spanien-Rundfahrt ist heute in Spanien angekommen. Beziehungsweise gestern.
Gestern, genau.
Genau, der Cliffhanger war ja von Michael Hessmann, dass er noch nicht wusste, ob nach der gestrigen Etappe der Transfer geflogen wird oder heute vor der Etappe, die relativ spät startete. Also lag es nahe, dass das heute passiert, aber das war dann gestern schon. Und ich würde sagen, wir starten hier in die Vuelta rein mit den Berichten von unseren zwei Außendienstreportern Ben Zwiehoff und Michel Hessmann, weil ich habe Zwiehoff schon nach seiner Nachricht gesagt, eigentlich brauchen wir gar nichts mehr sagen hier zu Vuelta, du hast das alles schon sehr gut zusammengefasst.
Hallo in den Besenwagen mal wieder. Ja, erstmal liebe Grüße, finally aus Spanien, aus Girona. Wir sind in einem recht schicken Hotel, 10 Minuten vom Flughafen Girona entfernt. Und die Vuelta a España ist endlich in Spanien. Heute ist Teamzeitfahren in Figueres. Das ist ja gefühlt in den letzten Jahren auch so ein bisschen häufiger geworden. Und nachdem wir dieses Jahr in Paris-Nizza schon einmal auf dem Podium standen mit dem Team, haben wir richtig Bock und sind super motiviert, heute auch ein super Teamzeitfahren hinzulegen. Aktuell, wir haben nur so für einen Kontext, 8 Uhr morgens gewittert es. Und das gibt mir natürlich so ein bisschen Flashbacks zur Vuelta 2023, wo wir nicht nur abends um 8 im Dunkeln, sondern auch im vollen Gewitter gestartet sind. Aber laut Prognose soll es heute Nachmittag richtig schön und trocken sein. Also glaube ich nicht, dass wir solche Verhältnisse haben. Wie war so generell der Vibe hier in den ersten Tagen? Die Vuelta ist ja immer dafür bekannt, dass sie ja gleich von Start weg super hart ist. Das war definitiv auch so, aber irgendwie so ein bisschen verhalten noch. Also gestern war ich sehr, sehr überrascht, dass gerade als wir das Breakaway schon 100 Kilometer vor Ziel eingeholt haben, dass niemand mehr so richtig Bock hatte, nochmal zu attackieren. Also die Teams waren da alle sehr, sehr verhalten und ja, auch am letzten kleinen Hügel 50 vor Ziel ist auch nicht mehr wirklich was passiert. Da war immer großer Stress. Alle sind nervös, alle wollen natürlich vorne sein und nichts verpassen, aber so richtig aktiv wurde da bisher noch keiner. Von daher war ich so ein bisschen überrascht, dass das so ein bisschen so verhalten losgegangen ist hier. Aber ja, das wird sich ganz sicher noch ändern nach dem Teamzeitfahren heute, was ja so ein bisschen wie gefühlt wie ja so ein halber Ruhetag ist, weil man erst so spät und so kurz die Belastung hat. Geht's danach direkt 4 Tage nochmal richtig ab. Die Etappe am Samstag ist auf dem Papier zwar ein Sprint, aber da kann natürlich auch immer alles passieren, inklusive Crosswind. Also würde ich da jetzt nicht so früh mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die nächsten 3 Tage, ich glaube, die nächsten 4 Tage werden richtig hart mit Bergetappen rund um Andorra und ja, dann diesem Sprint nach Zaragoza. Und von daher, es ist ganz cool, dass man oder ich heute Morgen keinen wirklichen Stress habe, nochmal einen entspannten Morgen verbringen kann, bevor es ja ans Teamzeitfahren heute Abend geht. Das wird schon ganz cool, glaube ich. Da freuen wir uns alle drauf. Ansonsten fühlt sich's endlich auch nach Vuelta an. Wir waren in Italien über eine Woche jetzt. Und wir haben alle gesagt, das war irgendwie auch mit dem Wetter, mit dem Regen auf der zweiten Etappe war das echt gefühlt wie der Giro-Start. Also da hat man keinen richtigen Unterschied gemerkt. Die Fans waren brutal cool in Italien. Also da muss man schon den Italienern lassen, dass sie sehr, sehr gute Stimmung gemacht haben rund um Turin. Und das hat natürlich extrem viel Bock gemacht. Und generell als Team arbeiten wir super gut zusammen. Wir haben Jai in einer hervorragenden Ausgangslage. Und auch alle anderen sind noch ziemlich gut im GC dabei. Also wir sind mit unserem Plan im Soll und versuchen natürlich jetzt in den nächsten Wochen auch noch ein paar schöne Ergebnisse einzufahren und ein hervorragendes GC mit Jai hinzukriegen. Bis dahin denke ich mal, dass nächste Woche ein weiteres Update kommen wird. Und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß vor den Fernsehern, wo auch immer ihr das verfolgt. Und Ja, freue mich immer, wenn ihr mitfiebert, reinschaut und hoffe, dass ihr ja ein bisschen Show noch in den nächsten Tagen bekommen werdet. Bis dahin, alles Gute, ihr wisst, wie immer, euer Ben.
Ja gut, dann können wir rausgehen aus der Folge, oder? Alles erklärt.
Würde ich auch sagen, aber bevor wir rausgehen, nehmen wir direkt noch den Hessmann mit, weil dann wird das Bild noch ein bisschen kompletter hier aus Italien und jetzt Spanien. Also auch beide heute Morgen eingesendet vorm Teamzeitfahren. Spoiler jetzt schon mal hier. Für Podium hat es nicht ganz gereicht für Bora heute. Die sind Vierte geworden, habe ich gerade nachgeguckt. Michael Hessmann, um es nochmal deutlich zu machen, kommt jetzt.
So, hallo Basti, kurzes Update. Also, wir sind gestern Abend noch geflogen. Dann waren wir ich war um 21.30 Uhr im Hotel. Dann habe ich um 22 Uhr Massage gehabt und um 10:30 angefangen mit Abendessen. Also, war ein später Tag. Ansonsten waren es ein paar sehr gute Etappen für uns. Viel für die Sprints gemacht. Gestern wäre ja irgendwie noch eine kleine Chance gewesen, dass man mal, oder für mich, dass ich mal mit in die Gruppe darf, wenn es eine große Gruppe ist. Dann waren aber doch zu wenige Teams interessiert, sodass dann wieder ein Sprint wurde. Die Form ist gut. Ist bisher aber auch noch nicht so leicht gewesen, das zu überprüfen, weil es eher entspannt war und es ist generell bisher nicht so stressig und relativ auch nicht so hektisch für eine große Rundfahrt. Spanische Vibes auf italienischem Boden, würde ich sagen. Ja, ich würde aber sagen, die nächsten Tage wird es noch hart genug. Deswegen will ich mich nicht beschweren. Und ja, für uns läuft es ansonsten relativ gut mit den Sprints und haben aber ein bisschen Pech gehabt mit dem Sturz an diesem Kreisverkehr, wo Jonas auch gestürzt ist. Da leider einer von uns, oder wir sind zu dritt gefallen, ich auch. Mir ist aber nicht wirklich was passiert und einer von uns hat sich seinen Oberschenkelkopf gebrochen oder also hat eine kleine Fraktur. Der ist jetzt raus. Das war echt hart jetzt und ist auch ein wirklich wichtiger Mann für uns, weil es eigentlich so der mit der meisten Erfahrung und irgendwie dann sehr viel Ruhe reingebracht. Den werden wir schmerzlich vermissen. Bis auf das läuft es aber erstmal.
So, danke auch an unseren Mann bei Movistar. Das war Jorge Arcas, den die da verloren haben im Kreisverkehr.
Ja, 23 Uhr Abendessen. Willkommen in Spanien.
Ja, das ist normale Zeit eigentlich, ne? Da werden erstmal die Tapas aufgetischt.
Das ist echt krass, wie spät das manchmal bei der Vuelta ist, ne?
Ja, jetzt ist, ich weiß auch, ja. Da kann man echt nur Ja sagen. Ja,
schauen wir uns mal kurz hier das Ergebnis des Teamzeitfahrens an und dann können wir nochmal so ein bisschen über das sprechen, was vorher passiert ist, zumindest über das Wichtigste. UAE gewinnt mit 8 Sekunden vor Wismar, 9 Sekunden vor Lidl Trek und 12 Sekunden vor Bora. Ineos Grenadiers fünfte mit 16 Sekunden. Also da sind jetzt nicht die großen Abstände entstanden hier unter den Favoritenteams. Decathlon 17 Sekunden, FDJ mit dem im Moment noch beziehungsweise bis heute führenden David Gaudu hat 24 Sekunden verloren. Also Vingegaard jetzt in dem Leader-Trikot der Vuelta, Ayuso und Almeida und Soler mit 8 Sekunden auf Platz 2 geteilt quasi. Giulio Ciccone, David Gaudu, Matteo Jürgensen, Jai Hindley, Giulio Pellizzari und Egan Bernal ergänzen die Top 10, alles noch innerhalb von 22 Sekunden. Ja, was hast du gedacht, Andi, als David Gaudu Mats Pedersen abgesprintet hat?
Muss ich mir schon verkneifen, da, ihm dann eine Nachricht zu schreiben. Ja, aber gut, das kann halt auch passieren. Ne? Man muss sagen, David Gaudu hat da auch nicht umsonst gewonnen. Mhm. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass er da nichts drauf hatte. Der kam da einfach mit richtig gut Schwung um die Kurve rum. Und ja, Fehler werden halt bestraft. Ich denke mal, Mats hat sich geärgert, dass er da vor der Kurve so ein bisschen rausgenommen hat. Wahrscheinlich, weil er auch da sehr am Limit war, muss man ja sagen. Also Ciccone hat da schon mega Streifen gefahren, wird sogar selber noch Vierter. Ich glaube, da dachte er sich, da will er mal kurz Luft holen, bevor er da rechts rumfährt. Und da hatte Godu eben einfach das bessere Bein noch in dem Moment und steckt innen rein. Und ja, danach waren es halt nur noch, weiß ich nicht, 80 Meter bis ins Ziel.
Also.
Und ich glaube, da hatte Mats schon Laktat bis hinter beide Ohren. Da hast du halt auch nicht mehr so den Kick. Und ja, Godu auch schon am Vortag auf dem Podium gewesen.
Ja.
Also der scheint richtig Form mitgebracht zu haben nach Spanien, ne?
Ja, das ist nice.
Also und vielleicht ist auch für Mats halt die Saison schon ein bisschen lang, muss man sagen. Ne? Du machst halt den großen Fokus erstmal auf die Klassiker, dann noch so ein Giro hinten drauf und ja, dann wird er noch Zeitvermeister in Dänemark, was ja eigentlich auch gar nicht so seine Disziplin ist. Also da war er auch schon wieder in sehr guter Form. Und ja, wenn du jetzt, ich sag mal, vielleicht mit 99% Fokus eben dann nur noch bei der Vuelta bist oder vielleicht lass es 95 sein, dann passiert sowas eben und dann ja, ist das Niveau halt auch sehr, 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 sehr hoch bei den GC-Fahrern, glaube ich. Die sind alle mit guter Form angereist und da kann man auch wirklich nicht viel zu sagen.
Wenn es bergauf außer geht ins Ziel. Halt,
zum Glück, sagen wir mal, war es eine Bergankunft.
Ja. Aber ey, Vingegaard hat sich ja, glaube ich, im Interview noch beschwert, dass Godu in Anführungszeichen die Kurve gedive-bombt wäre. Also ich habe mir das aus verschiedenen Perspektiven nochmal angeguckt. Ich würde sagen, er hat es ziemlich geil gemacht. Also er hat ja da auch keinen behindert.
Ja, also ich glaube, den relevanten Teil, den hat man leider nicht gesehen. Der war da so von so einer Häuserecke verdeckt. Ja doch, verdeckt.
Also es gibt nämlich eine Perspektive, habe ich dann gefunden, die genau von vorne dann die Kurve gezeigt hat. Mhm. Von der anderen Seite von dem Haus. Und der fährt einfach eine extrem gute Kurve. Kommt neben Mats raus, also Vingegaard war auch wesentlich weiter außen. Ich glaube, der hat auch gar nicht mehr mitgerechnet, Mats nochmal überholen zu wollen. Und da hast du einfach gesehen, hast ja dann schon auf den letzten 50 Metern bis zu der Kurve gesehen, dass Godu halt sich da schon so ranarbeitet und noch relativ flüssig aussieht, das Ganze. Dann ist er da innen vorbeigefahren und hatte halt einfach noch einen richtig guten Kick. Ne? Also,
kann man nicht viel zu sagen. War schon, Godu hat da alles richtig gemacht. Mats hat vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Warum auch immer, ja. Ob er jetzt kurzzeitig nicht konzentriert genug war oder auch ob er einfach da schon am Limit war. Er nimmt halt vor der Kurve raus und Godu steckt in die Kurve rein. Ne? Also der hat dann einfach den Schwung mitgenommen.
Nächste Runde, Trainingrunde. Gesponsert.
So Leute, heute mal wieder in meine Whoop-App reingeguckt. Und mich sehr gefreut. Ich bin schon wieder jünger geworden. 29,7. Es geht rückwärts. Andi Stauf, ich will dich einfach immer nur neidisch machen auf meinen Alterungsprozess. Aber nee, Quatsch, jetzt mal ganz im Ernst. Letztes Mal haben wir schon besprochen, dass mir zumindest eigentlich die einfache Mitgliedschaft bei Whoop ausreichen würde. Mir ist das Wichtigste, irgendwie auf meinen Schlaf zu achten, da die Analysedaten zu haben. Das gibt es schon in der einfachsten. Andi meinte schon, dass er diese Lifespan-Geschichte sehr motivierend findet.
Ja, auf jeden Fall, obwohl die gerade bei mir schon wieder in die andere Richtung geht. ich habe mir jetzt übers Wochenende eine Erkältung eingefallen und das fördert auf jeden Fall nicht. ja, aber es hat mich schon so weit gebracht, dass ich kurz davor bin, mir ein paar Laufschuhe zu kaufen.
Du gibst alles, alles für deine Richtung.
Zeit auszunutzen, die ich habe, um da ein bisschen die gewünschten Zonen ein bisschen zu befeuern. Also für mich ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Feature und ist dann Teil der Peak-Mitgliedschaft.
Ja, für mich, ich weiß ja jetzt zu sagen, als Profisportler, ich glaube auch andere Leute interessiert das vielleicht, von daher ist das nicht unbedingt nur als Profisportler relevant. Ja, ich finde die Live-Mitgliedschaft sehr interessant, weil man da natürlich auch noch ein EKG durchführen kann. Ich sitze da so einmal in der Woche, mach meine zwei Finger an meinen Whoop und mach dann schöne EKG-Messung. Und freue mich eigentlich, dass jedes Mal rauskommt, dass alles in Ordnung ist.
Ja gut, wenn du krank bist und dann wieder ins Training einsetzt und so weiter, da hätte ich schon auch Bedenken. Ist aber bei jedem so. Man denkt sich dann so, okay, Fossi verdient sein Geld damit, aber am Ende jeder Hobbysportler, der viel trainiert und öfters mal krank ist und dann wieder anfängt,
ist ja irgendwie da schon ein bisschen gefährdet für Herzmuskel.
Jo, die Peak-Mitgliedschaft, die kann man auf jeden Fall mit unserem kostenlosen Probeabo mal austesten. Unter join.woop.com/besenwagen findet ihr alle Infos dazu und danach kann man sich immer noch entscheiden, welche Mitgliedschaft für einen am interessantesten ist. Gibt auch noch einen Rabatt da oben drauf, also schaut es euch mal an.
join.woop.com/besenwagen. Wahrscheinlich fahre ich morgen mal zu Wismar in Servicekurs. Ich frage mal nach, wie viele Räder die ersetzen müssen oder was die jetzt, ob die welche da hinschicken. Weil in mehreren Situationen Wismar Räder geklaut worden. Einmal bei diesem Sturz an diesem Kreisverkehr, wo Single wohl dem sich die Schulter ausgekugelt hat, irgendeinem Fan sein Rad in die Hand drückt und sagt so, halt das mal, ich muss hier kurz in RTW und rauskommt und dann ist er weg, inklusive Fahrrad. Und in derselben, darauffolgenden Nacht sind denen, glaube ich, 13 Räder aus dem Bus geklaut worden.
Ja, die hatten auf jeden Fall Action, die Mechaniker, ne? Mhm. Also.
Wie viele Räder hast du dabei als Team?
Also mindestens ja 2 pro Fahrer, die aufgebaut sind. Ich denke mal so die Top-Fahrer, die werden wahrscheinlich auch ein drittes Rad noch dabei haben.
Also 8 Fahrer, also sagen wir mal schon mal mindestens 20 aufgebaut.
Ja, mindestens. Und dann hast du halt noch Ersatzrahmen dabei. Wahrscheinlich auch pro Fahrer nochmal ein. Aber das hilft dir ja nicht weiter, ne, wenn dann jetzt beide Räder von einem Fahrer geklaut sind.
Die sind ja auf jeden Fall halt alle gefahren.
Von mehreren.
Bis auf Single.
Und dann musst du halt das noch alles aufbauen und das ist ja, ne, dauert ja, ich weiß nicht, so ein World-Tour-Mechaniker, der schafft das wahrscheinlich in einer Stunde. Aber wenn die da morgens aufstehen und du hast nur noch ein paar Stunden bis zum Start, da haben, glaube ich, noch die Mechaniker aus anderen Mannschaften mitgeholfen. Movistar und Track war, glaube ich, im gleichen Hotel. Und da haben sie es noch irgendwie geschafft.
Krass. Ja.
Aber ich fand es ganz interessant, ne, dass so Richard Plügge hat ja im Interview gesagt, dass die Teams schon mehrfach darum gebeten haben, dass die Organisation einfach einen Sicherheitsdienst beauftragt während der Rundfahrt, um nachts die Autos zu bewachen. Mhm. Und dass das wohl eine Zeit lang gegeben hat und dann irgendwann eben nicht mehr. Und dass jetzt wahrscheinlich die Teams wieder selber hingehen und vielleicht einen privaten Sicherheitsdienst einfach dazu holen. Und die geben sich ja schon immer sehr viel Mühe, ne? Die Busse werden so geparkt, dass man nicht an die Türen drankommt und so weiter. Aber dann wurden ja auch schon Dächer aufgesägt und ich glaube, wer ein bisschen Zeit bekommt und unbedingt ran will, der kommt dann halt ran und eigentlich trotzdem krass, dass so eine Organisation das einfach nicht handeln kann, ne? Und sagen kann, hey komm, jetzt haben wir einfach hier noch ein paar Sicherheitsleute, die machen dann halt jetzt 3 Wochen Nachtschicht und sind genauso im Tourtross dabei wie alle anderen Helfer. Sollte ja, glaube ich, noch zu stemmen sein für so eine Organisation. Ja, du willst, ne? Also als Veranstalter willst du ja jetzt auch nicht, stell mal vor, die hätten es nicht geschafft und auf einmal steht Vingegaard nicht am Start. Mhm. Ja, also das wäre natürlich Super-GAU gewesen.
Spanien-Rundfahrt geht jetzt auf jeden Fall so richtig los. Wer Bock hat, jetzt so das Wochenende, nächste 4 Etappen bis zum Ruhetag, 3 Bergankünfte. Ben hat es, glaube ich, schon gesagt, alles rund um Andorra da jetzt erstmal. Ja, richtig Spanien-Rundfahrt-Feeling, würde ich sagen. Ich habe die Temperaturen da unten nicht gecheckt, aber wird wahrscheinlich noch warm sein.
Ja, ich glaube nicht allzu heiß, ne? Wir sind ja hauptsächlich im Norden unterwegs dieses Jahr. Ich glaube, da haben sich manche Fahrer auch gefreut. Für viele auch auf jeden Fall bekannte Streckenabschnitte, ne? Ich denke mal, da wird der eine oder andere Fahrer ja aus Andorra oder in Andorra wohnen. Und ich muss sagen, ich war ja eigentlich die letzten Jahre immer so, Vuelta jetzt nochmal eine Grand Tour reinziehen, aber ich glaube, der Mix da an Fahrern und wie gesagt, die scheinen alle sehr, sehr gut drauf zu sein. wird, glaube ich, keine einseitige Geschichte. Mhm. Und habe ich schon Bock, jetzt auch zu verfolgen, das Rennen.
Ja, Vingegaard ganz gut drauf scheinbar. Scheint das Ganze im Moment gut unter Kontrolle zu haben. Trotzdem natürlich ganz nice zu sehen. David Godu, gute Form. Die UAEs, die beiden. Bora mit Hindley und Pellizzari. Bernal. Mal sehen, was das Ganze so gibt.
Ey, Shoutout zu Ben Turner, oder nicht?
Mhm. Bei René Vitour gesagt, also ist das normal? Das ist doch nicht normal, dass ein Team auch fragt. Also ich habe zumindest gehört, die hätten so gefragt. Also uns ist einer bei Vuelta ausgefallen, wer will? Und Ben Turner hat gesagt, er will. Und war bei René Vitour, hat dann DNS gemacht und ist nach Italien gefahren.
Ja. Es gibt auch von irgendeinem anderen...
Ich weiß nicht, ob sie den wirklich gefragt haben.
Es gibt ja von irgendeinem anderen Team irgendjemand, der in Andorra war. Ich weiß nicht, ich habe es auch nur die Geschichte gehört, natürlich bei einem Podcast von Escape Collective, der einfach nur eine Unterhose sozusagen eingepackt hat, mit einem Taxi zum Start gefahren ist aus Andorra. Habt ihr das mitbekommen?
Nee.
Jetzt dieses Jahr.
Ich glaube, der hatte mehr dabei als eine Unterhose.
Naja, der meinte...
Er hatte nur eine Unterhose an, sonst nichts.
Also das war wirklich so kurzfristig, dass sie vom Team angerufen haben. Er musste jetzt wohl kommen wegen Präsentation. Also es war wirklich wohl so... Also wirklich nicht so viel Zeit, um richtig zu packen, sondern er musste halt los. Nein, ist natürlich immer ein bisschen überspitzt alles, aber ja, also ich glaube, ganz oft wird man nicht gefragt, ob man fahren möchte. Ich kann mir vorstellen, dass man Ben Turner eventuell schon gefragt hat. Der ist jetzt schon guter. Also auch gerade bei Ineos. Aber davon unabhängig fand ich es cool. Also der Sprint, das sah schon richtig gut aus, ey. Der war richtig stark. Und hätte jetzt, also der war jetzt das ganze Jahr jetzt irgendwie auch schon mal, auch am Anfang des Jahres gut, ne? Irgendwie bei einigen Sprints, auch bei den Klassikern. Aber wie der sich jetzt entwickelt hat, ey, ist schon nice zu sehen.
Sieht auf jeden Fall nicht aus wie so ein Typ, der sprinten kann, oder?
Mhm. Nee, der sieht aus wie so ein starker Rennfahrer, ne? Wo du dann denkst, ja, okay, anscheinend sprinten geht dann auch irgendwie. Ich glaube, der ist ja auch kein reiner Sprinter, ne? Also ist jetzt kein.
Ja, aber gut, er kann schon sehr gut sprinten, sonst wird er da keinen Massensprint gewinnen, ne?
Aber es halt, darf nicht vergessen, es ist leicht berghoch.
Aber sieht halt nicht so danach aus.
Ja, genau. Ja.
Naja, ja, zwei Waldtour-Rennen gewonnen jetzt, glaube ich, in kurzer Abfolge. Polen-Rundfahrt-Etappe, ja. Spanien-Rundfahrt-Etappe.
Der hatte auch doch einen relativ schweren Sturz hinter sich, ne? Der ist da schon mal ein Jahr bei den Klassikern richtig stark in Erscheinung getreten und ich glaube, in der Saison danach hat er die Klassiker verpasst wegen dem Sturz und war ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob der so aufgelöst war nach dem Ziel, weil er vorher noch bei der René Vitour war oder einfach, weil es ja jetzt für ihn, glaube ich, schon der größte Erfolg,
auf jeden
Fall, kann man sagen, seiner Karriere war. Und vieles bisher nicht so gut gelaufen ist, ne? Obwohl er wahrscheinlich das Potenzial einfach schon die ganze Zeit hatte. War auf jeden Fall schön zu sehen. Hat man sich mitgefreut.
26 Jahre alt schon. Da hören andere schon auf.
Ja, und seine Freundin heißt die, wie rum jetzt richtig, Pfeiffer Georgie oder Georgie Pfeiffer? Wie rum ist richtig, Andi?
Pfeiffer Georgie, ein extrem seltsamer Name.
Ja.
Pfeiffer ist der Vorname.
Genau, ist auf jeden Fall seine Freundin, also auf jeden Fall auch erfolgreiches Couple. Naja.
Hammer's, oder?
Hammer's, oder?
Ist abgearbeitet.
Ja.
Nächste Woche geht's weiter.
Genau. Was steht bei euch jetzt noch am Wochenende an? Basti und ich, wir sehen uns ja wahrscheinlich irgendwo im sächsischen Hinterland.
Zwischen Leipzig und Torgau.
Ja,
im Machen wir ein bisschen die Heide unsicher.
Ja. Anni, was machst du? Du erholst dich noch.
Ich erhole mich und guck, wo älter.
Ah ja,
und
stimmt. Einer muss es machen.
Ja, stimmt. Einer muss Profi sein. Na gut.
Dann bis nächste Woche, würde ich sagen.
Nächste Woche, ne? Grüße.
Bye, bye.